Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 285. Podcast-Folge, welche wir heute am Montag, dem 17. März 2025 aufnehmen. Es sind nur noch wenige Tage bis zum DFB-Pokal-Halbfinale unserer HSV-Frauen gegen Werder Bremen im ausverkauften Volksparkstadion und darüber und über den Frauenfußball allgemein beim HSV wollen wir heute sprechen. Eure heutigen Hosts sind Lars,
Lasse
und Berger.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gegrün, so wunderschön.
Moin, moin,
moin, moin, Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Ihr habt es wahrscheinlich sofort gemerkt, euch fehlt die bekannte Stimme von Nando in der Anmoderation. Er ist heute leider nicht dabei, schafft es aus beruflichen Gründen nicht, heute mit uns aufzuzeichnen. Aber dafür haben wir uns externe Verstärkung und vor allen Dingen echte Expertise in Sachen Frauenfußball dazu geholt. Unser Gast ist seit dem Sommer 2021 beim HSV als Trainer aktiv, wurde im Sommer 2023 zum Cheftrainer der HSV-Frauen befördert und ist einer der jüngsten Trainer der ersten drei Ligen im Frauen- sowie im Männerbereich. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit für uns hast. Herzlich willkommen im Volksparkgeflüster, Marvin Bolz.
Hallo zusammen. Ich freue mich tatsächlich sehr, hier zu sein, wenn Volksparkgeflüster wahrscheinlich nicht das Motto des nächsten Wochenendes sein wird, sondern uns ein bisschen mehr Lautstärke erwartet. Von daher freue ich mich, hier zu sein und nochmal ein bisschen Ruhe zu genießen.
Ja, bevor wir über die ganzen Themen rund um den Frauenfußball beim HSV und den Frauenfußball allgemein sprechen, ja, dann lass uns doch ganz kurz einmal den Blick schon eine knappe Woche nach vorne werfen. Wie geht es dir und vor allen Dingen, wie geht es deinen Mädels jetzt so kurz vor dem Pokalspiel und vor allen Dingen bei dem Gedanken daran, ins Volksparkstadion einzulaufen, das dann mit 57.000 Zuschauern voll besetzt sein wird?
So richtig realisiert habe ich das, glaube ich, noch nicht. Wochenende bzw. am Samstag stand ja noch für uns eine sehr wichtige Aufgabe in der Liga an, gegen Bochum, was wir 2-1 für uns gestalten konnten. Und ich muss sagen, da lag schon sehr, sehr viel Fokus drauf. Und ich glaube, mit jeder Minute, die jetzt näher rückt an dieses Spiel und man sich jetzt selbst wieder erlaubt, jetzt kann ich auch daran denken, wird es dann doch auch schon ein bisschen kribbeliger und die Vorfreude steigt. Ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Wir hatten das Glück, ja im Viertelfinale schon zu spielen gegen Gladbach im Volkspark. Und jetzt dann mit dieser Zuschauerzahl, ja, das setzt, glaube ich, nochmal ein anderes Gefühl frei. Und ja, da bin ich einfach sehr, sehr gespannt und freue mich riesig drauf. Und ich habe mir sozusagen auch sehr vorgenommen zu genießen. Ich glaube, das ist auch wichtig.
Ja, ich finde, wir fangen mal mit so einer Frage an, die so eher das große Ganze umfasst. Jetzt, bevor dieses, sage ich mal, ganz große Spiel jetzt kommt am Wochenende. Wie siehst du denn die Entwicklung des Frauenfußballs in den letzten Jahren im Allgemeinen?
Ja, also ich glaube, man kann an unserem Club ganz gutes Bild zeichnen. Wir haben, als ich gekommen bin, jetzt auch schon 3,5 Jahre, fast 4 Jahre her, angefangen, die ersten Schritte, die ersten Stücke zusammenzufügen und ja, ein größeres Bild zu zeichnen. Und ich finde, ja, wir haben angefangen, die Strukturen zu verbessern. Wir haben angefangen, uns anzuschauen, okay, was muss man machen, ja, um aus einem Regionalliga-Team dann auch irgendwann ein Zweitliga-Team zu schaffen und dann sportlich auf die nächsten Schritte zu gehen. Und ich finde, das ja, kann man in Deutschland auf jeden Fall bei vielen Clubs beobachten, dass ja einfach mehr investiert wird, mehr Zeit, aber auch mehr natürlich Geld, mehr Aufwand und ja allgemein das Thema eine große Wichtigkeit bekommt. Ich glaube, kann es immer weitergehen und immer weiter nach oben. Und umso besser die Strukturen werden, desto kleiner werden die Schritte ja auch irgendwann. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch bei uns, also für uns beim HSV gesprochen, echt immer wieder Schritte gemacht. Und das macht Spaß, das zu sehen. Ich muss mir das immer selber wieder vor Augen führen, wo wir angefangen haben. Also ich weiß noch, in der ersten Saison, da gab es Trainingseinheiten, da haben wir wirklich mit 13 Spielerinnen auf dem Platz gestartet. Und mittlerweile sind wir in so einem guten Setting, dass wir entscheiden können, okay, welche unserer Entwicklungsspielerinnen aus der U20 nehmen wir zum Beispiel mit dazu und wie viele Spielerinnen wollen wir überhaupt beim Training haben. Und ich glaube, allein dieses Setting beschreibt die Professionalität, die so langsam reinkommt. Und ja, ich glaube, da gehen alle Frauenteams gerade die richtigen Schritte.
Um die Schritte zu gehen, braucht man jetzt natürlich auch immer Geld. Das ist ja leider nun mal die Wahrheit. Und Finanzierung ist ja ein großes Thema, insbesondere in Deutschland. Viele Spielerinnen, die sogar in der Bundesliga spielen, brauchen noch eine Nebentätigkeit, um über die Runden zu kommen, sage ich mal. Wie wirkt sich das auf das Training und auf die Professionalisierung aus? Ist das ein großer Punkt? Ja, ne?
Ja, es ist ein Part, der nicht zu trennen ist, das auf jeden Fall. Es ist nicht mein Part, das ist das Gute. Mein Part ist es, die Inhalte sozusagen oder zu beobachten, okay, welche Spielerin kann wie, was, wann leisten und dafür jede individuell das beste Setting zu bauen. Also es gibt da Spielerinnen, die dann teilweise auch noch zu Tudel gehen oder studieren. Die kriegen natürlich dann immer eine andere Möglichkeit, wo wir ja Training abdecken können, auch individualisiertes Training abdecken können und entsprechend ja für jede Spielerin das bauen können, damit sie am Ende der Woche die maximale Performance hat. Und das ist auf jeden Fall meine Aufgabe. Die macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist auch manchmal Stückwerk. Aber ja, ich glaube, wir haben es jetzt auch über die letzten Jahre immer gut hinbekommen, sodass jeder dann am Wochenende bei ihrem Peak war und entsprechend Top-Leistung bringen konnte. Und ja, ich glaube, da liegt unser Fokus im Staff einfach sehr drauf.
In anderen Ländern, zum Beispiel USA und England, werden ja jetzt schon deutlich höhere Gehälter gezahlt. In Deutschland dominieren so ein bisschen im Frauenfußball die Erstligamannschaften, die im Hintergrund auch so eine erfolgreiche Herrenmannschaft haben, als Beispiel Bayern, Frankfurt, Wolfsburg, Leverkusen, Freiburg, Leipzig. So Traditionsteams wie Turbine Potsdam, FCR Duisburg, SC07, Bad 9a und SGS Essen sind ja sportlich so ein bisschen abgeschlagen momentan oder haben sogar schon die Insolvenz hinter sich. Aber es geht vielleicht nicht anders als so in Deutschland beim Frauenfußball. Muss da immer eine Männermannschaft hinter sein, um das mitzufinanzieren, ist ja irgendwie echt schon eine schwierige Situation, wie ich finde, wenn es nur so geht. Wie siehst du das?
Ja, das vermag ich gar nicht zu bewerten, aber was ich auf jeden Fall sehen kann, ist, dass du ja bei einem Verein wie unserem, der so viel Power, so viel Strahlkraft hat, einige Dinge natürlich auch funktionieren. So sei es jetzt dann das Halbfinale vor so einer Zuschauerzahl. Ja, natürlich ist es die Strahlkraft dieses Clubes, der das auch verbindet, der dann vielleicht auch die Brisanz dieses Duells einfach auch eine gewisse Strahlkraft hat. Und ja, da sind dann natürlich auch einige Strukturen, einige Wege, eine Pfade, die einfach vorgegeben sind. Und dadurch sind gewisse Prozesse natürlich einfacher. Es wurden Dinge schon mal erlebt und schon mal gemacht. Und ja, ich glaube, daher ja, ist es mit Sicherheit ein Trend, der absehbar ist. Und auch nicht zu runterzureden, das ist auf gar keinen Fall. Trotzdem glaube ich, dass Vereine wie SGS Essen ja noch ihren Weg beständig gehen. Und ich kann auch nicht absehen, wie konstant das sein wird, weil ich ja auch keine Internas habe, was das angeht. Aber ich kann ja bei uns sagen, dass es einfach so darum geht, die ja, Entwicklung immer weiter voranzutreiben, die Professionalisierung voranzutreiben und dieses Streben nach Professionalisierung, diese Umtriebigkeit, die Dinge nicht ruhen zu lassen, sondern immer weiter nach vorne zu gehen. Das ist total spürbar bei unserem Club. Ich weiß auch nicht, ob das bei allen Traditionsclubs so ist, aber fühlt sich bei uns auf jeden Fall immer an.
Wie ist denn das? Du hast eben gesagt, du hast da natürlich keine Insights, klar. Tauscht man sich da aus zwischen den Vereinen oder ist man da eher so für sich und sagt, wir wollen so unsere Methoden nicht verraten? Oder ist das irgendwie, arbeitet man da, ich will nicht sagen zusammen, ist am Ende doch ein Konkurrent, aber ist da Austausch oder versucht da jeder so sein Ding und man hält sich dann eher so im Verein und vielleicht guckt dann eher auf die Männer und guckt, was man für die Frauen adaptieren kann? Oder ist da auch Austausch zwischen den Vereinen, um zu sagen, man bringt den Frauenfußball jetzt im Gesamten weiter?
Also mal auf den Fußballinhalt gesprochen, gibt es für mich ein Sprichwort aus Portugal, was mir sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, Fußball ist für jeden und so lebe ich das auch tatsächlich. Also ich teile Inhalte und auch Trainingsinhalte oder Prinzipien komplett sehr, sehr transparent und offen. Jetzt nicht, also ich schicke jetzt keine Mail an den Bremen-Trainer, das nicht, aber prinzipiell bin ich sehr offen in dem Austausch, weil eben halt für uns als Trainer geht es darum, den Fußball voranzubringen und jede Idee, die du von auch jemand anderem bekommst, macht uns besser, macht die Idee besser. Und was das angeht, ist dann schon ein großer Austausch auch in der Liga, sei es jetzt unter den Zweitligatrainern, aber teilweise auch zu Erstligatrainern. Und von daher ist das schon sehr, sehr wichtig. Und ich finde, ohne das wäre es auch irgendwie schade, wenn man immer an seiner Suppe kochen würde, wenn man ja einfach die offen ist für andere Ideen. Deswegen, ja, da ist schon ein Austausch da. Ich glaube, was dieses Thema Professionalisierung angeht, auch da sind wir dann eher wieder in anderen Aufgabenbereichen. Und für mich geht es dann schon nochmal mehr um die Praxis, weil ich dann auch sehr praxisliebender Trainer bin.
Aber auch Stichwort jetzt Austausch und Entwicklung. Also wir hatten ja jetzt 3 Spiele gegeneinander. Ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch bin, dann bin ich noch in Führung 2-1. Aber das ist auch mein Eindruck, den du hier bestätigst, Marvin, dass das auch nach den Spielen waren die Austausche mit dir und auch dein Team, waren konstruktiv, waren fußballerisch auch gebend und auch so dieses ganze Gemeinschaft irgendwie mit wie man auch über den Frauenfußball redet. Ich weiß jetzt nicht, wie tief du in den Herrenfußball gucken kannst aus deiner Sicht, aber mein Eindruck ist es zumindest vom Jugendbereich auf Elite-Niveau in Dänemark, dass der Austausch auf Frauenniveau deutlich höher ist, deutlich intensiver ist als auf den Herrenbereich. Gehst du da mit, auch in Deutschland?
Ja, ich glaube, dass das Spannungsfeld ein anderes ist. Weil es geht ja bei uns oder für uns im Frauenbereich einfach darum, auch immer mit einer größeren Message in die Welt reinzulaufen. Hey, wir wollen mehr erreichen. Wir sind weniger in diesem Konkurrenzdenken drin. Natürlich wollen wir alle unseren maximalen sportlichen Erfolg haben. Aber es geht auch sehr, sehr viel darum, ja, wie ich gesagt habe, für jedermann das Spiel besser zu machen und jeder Frau vor allen Dingen. Und das haben wir uns, glaube ich, alle auf die Fahne geschrieben. Ich kann trotzdem auch aus vielen Situationen mit Jungs- und Männertrainern berichten, wo wir auch einen guten Austausch haben. Ich glaube, dass generell so die Art des, wie trainieren wir im Frauenbereich, für so eine gewisse Offenheit steht. Also ich möchte da immer nicht generalisieren, aber ich finde das immer wieder erstaunlich, dass wir einfach im Frauenbereich so direkt Inhalte auf dem Platz umsetzen können, einfach weil von Natur aus eine gewisse Offenheit für, ich möchte die Dinge verstehen, ich möchte sie perfekt machen und gut reicht nicht, sondern perfekt. Ich möchte wissen, warum ich den Kontakt da einsetzen muss und nicht dahin. Und ich brauche das Verständnis, warum der Raum besetzt sein muss und der muss freigezogen werden. Und ich glaube, da ist einfach eine große Akzeptanz, aber vor allem Toleranz für Austausch und Inhalt. Und mit Sicherheit auch eine Sache, die das vielleicht bestätigt, was du gesagt hast.
Wie gesagt, Marvin, wir hatten ja jetzt ein paar Spiele gegen sich und oder gegeneinander. Und ich muss gestehen, ich glaube, jetzt nach 3 Spielen, wo wir dann aufgehört haben oder wo ich eine andere Tätigkeit gefunden habe, ich glaube, das ist schon mal für mich gut. Denn wenn ich die Entwicklung beim HSV sehen darf oder auch unter dir als Trainer, ich meine, das erste Spiel im Sommer 2023 war das, oder viel, ja, 2023 war das, da habe ich eine Mannschaft gesehen, die sich noch ein bisschen finden musste irgendwie. Und da haben wir auch relativ deutlich gewonnen. Dennoch war schon eine klare Perspektive zu sehen. Dann im Winter war es etwas doch knapper. Wir haben dennoch den Kopf aus der Schlinge gezogen und dann das Testspiel noch gewonnen. Aber im Sommer gab es für mich nur eine Mannschaft, die auf dem Rasen war. Und besonders euer Cheatcode Lisa Baum hat uns ja richtig Probleme gegeben. Aber so von Trainer zu Trainer, also spielerische Entwicklung bei euch ist phänomenal, was man da auch miterlebt als Gegner. Darfst sehr gerne ein bisschen so erläutern, womit ihr jetzt die letzten zweieinhalb Jahre gearbeitet haben. Also ein bisschen in die Tiefe gehen, damit die Hörer wissen, was vielleicht auch Sonntag zu erwarten ist.
Ich würde sogar noch weiter ausholen. Ich glaube, die Zeit in der Regionalliga ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Weil du musst dir vorstellen, also die dritte Liga im Frauenbereich in Deutschland ist ja die Regionalliga. Und es war schon so, dass wir da immer sehr dominiert haben. Also wir haben die Spiele gewonnen und wir konnten uns im Prinzip im Laufe der Jahre immer auf unser Offensivspiel fokussieren. Und ich habe es damals in den 2 Jahren als Co-Trainer einfach sehr, sehr genossen, ganz, ganz viel zu investieren in den Bereich Spielmodellentwicklung. Wie wollen wir Angriffe spielen? Wie wollen wir Tore herausspielen? Wie wollen wir aufbauen? Und ja, im ersten Jahr sind wir dann ja in der Relegation gescheitert gegen Turbine Potsdam, die U20, also die zweite Mannschaft, und haben dann im zweiten Jahr in der Regionalliga dann noch Elemente des Verteidigens noch mehr in den Vordergrund gestellt. Das erste Mal, das war noch akzentuierter, sage ich mal. Und dass wir dann in den Aufstiegsspielen damals gegen Viktoria Berlin ja schon auch sehr, sehr gut darin waren, okay, wie wollen wir den Gegner pressen? Sowohl im Angriffspressing als auch im Mittelfeldpressing hatten sehr, sehr konkrete Pläne. Und das war dann ja ein Mix aus, ja, freie Angriffselemente, sagen wir, ganz, ganz viel spielen und lösen oder 2-1 herstellen bei Positionen des Gegners. Also wir sagen zum Beispiel ganz gerne auch mal, wir wollen kein 2-1 herstellen in einem Raum oder überzahlen in einem Raum oder überladen einen Raum, sondern ja, wir treffen uns beim gegnerischen Außenverteidiger und machen da ein 2-1. Ich finde das immer eine bildlichere oder eine bessere Stütze. Ja, auf jeden Fall haben wir diese defensiven Elemente dann in diesem Aufstiegsjahr akzentuiert, ohne diesen Offensivstil zu verlieren. Und dann sind wir ja auch aufgestiegen gegen Viktoria Berlin in den 2 Spielen. Und dann kam ja auch relativ zeitnah das erste Spiel schon gegen euch. Ich glaube, das haben wir 4-0 verloren. Bin ich zumindest der Meinung. Also war deutlich auf jeden Fall. Vielleicht haben wir noch ein Tor gemacht, 4-1 vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Und da war, finde ich, deutlich so, dass wir ja wissen, wie wir mit dem Ball agieren wollten. Und das, was gefehlt hat, ist halt so die Robustheit und die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz, dann gegen einen körperlichen, stabilen, verteidigenden Gegner auch diese Aktion durchzubringen. Und das hat man in dem Spiel gemerkt. Man hatte dann immer wieder das Gefühl, okay, wir haben Ansätze, wo wir durch unsere Leichtigkeit, durch unsere Leichtfüßigkeit, durch unsere Variabilität dann Angriffe spielen konnten. aber die wurden nicht so richtig gefährlich. Ich glaube, die ersten 10 Minuten sah das noch ganz gut aus damals und danach sind wir dann auch tatsächlich mehr oder weniger eingebrochen. Ich glaube, in den ersten 10 Minuten hatte Lisa dann auch 3 bis 4 Durchbrüche und dann hattet ihr sie aber auch im Griff. Und ja, ich glaube, das war in dem Spiel dann einfach merkbar und dann hatten wir im Laufe der Saison in der zweiten Liga natürlich in den ersten 4, 5 Spielen natürlich so ein bisschen diese Zeit, wo du dich ja daran gewöhnst, wie das Niveau in der zweiten Liga ist. Und ich glaube, diese Körperlichkeit hat uns einfach immer weiter begleitet, dass wir da robuster geworden sind, dann auch selber robuster verteidigen mussten. Ja, das ist im Prinzip auch ein ganz schöner Fakt. Also ich glaube, in der ersten Saison in der zweiten Liga haben wir noch eine große Anzahl von Gegentoren kassiert. Das mittlerweile, jetzt in dieser Saison haben wir bis zu dem jetzigen Moment, ich glaube, 12 Gegentore gefangen. Ich glaube, das ist der zweitbeste Wert gerade in der Liga. Das spricht halt auch dafür, dass wir ja neben diesen offensiven Elementen, die immer da waren, eben halt dieses Thema Stabilität und defensive Arbeit einfach nochmal verbessert haben. Und ja, im Winter waren wir dann schon gefestigter, was das angeht. Ich glaube, da haben wir sowas gespielt wie 2x45 Minuten plus nochmal, ich glaube, 20 Minuten hinten drauf. Und ich glaube, die 90 Minuten über haben wir sogar vielleicht 1-1 gespielt. Und diese plus 20 haben uns dann, glaube ich, gekillt damals. Und das hat dann schon gezeigt, okay, über 90 Minuten konnten wir dann, ja, ich sag mal auch, ihr wart dann schon auch Erstliganiveau, gut mitspielen. Und ja, ab dem Zeitpunkt über 90 Minuten kam dann natürlich auch so die Realität, sage ich mal. Und jetzt im Sommer hat man dann schon gemerkt, dass ja alles mehr im Einklang war, mehr im Flow. Sprich, wir haben ja sowohl die offensiven Elemente weiter stabilisiert, also vor allen Dingen gegen stabilen Gegner, gegen gut verteidigende Gegner unsere Angriffe, unser Angriffsmuster im Prinzip hindurchbringen, selber aber die Stabilität gegen den Ball zu behalten, also sei es im Thema Kontervermeidung gut nachzuschieben, trotzdem eine Nähe zu schaffen, auch mit dem eigenen Ball, dass wir die Bälle bei uns behalten konnten, aber eben halt auch die Art und Weise, wie wir dann mal auf der Linie retten, wie wir verteidigen, wie wir Blöcke setzen, wie wir uns doppeln. Ich glaube, das hat in Summe dazu geführt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, was das Spielerische angeht. Und ja, schön, dass du dann auch siehst, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Ja, jetzt, wie gesagt, die Spiele-Tendenz tendiert zu euren Vorteil. Und deswegen auch jetzt der nächste Schritt in der spielerischen Entwicklung. Ich weiß, Ziel Bundesliga aber so, und das lassen wir jetzt mal außen vor, sondern sprechen jetzt über den nächsten fußballerischen Schritt. Also für mich ist das, was uns im Sommer zumindest sehr, sehr große Probleme bereitet hat, ist halt dieses Seitenverlagern, dieses viel von außen reingespielt und dann wieder nach außen und dann irgendwie besonders Lisa Baum in einer 2-gegen-1 oder 1-gegen-1 Situation zu isolieren. Damit sind wir überhaupt nicht klargekommen, hatten riesengroße Probleme. Ist das, was kommt jetzt danach, ohne jetzt zu viel zu preiszugeben, wenn sollte der Bremen-Trainer mithören, aber wo denkst du, ist der natürliche nächste Schritt für die Mannschaft oder auch für einzelne Spieler?
Ja, ich glaube, du hast gerade gut beschrieben, was uns ausmacht. Das hat im Übrigen auch der Gladbach-Trainer nach dem Viertelfinalspiel zu mir gesagt. Wir sind extrem gierig, in die Box reinzukommen. Sei es über 1-gegen-1 und wir haben auch sehr definierte und klare Flankenbälle, von welcher Zone spielen wir welche Flanken. Das ist einfach eine gewisse Gier zu spüren bei jeder Spielerin. Ich möchte da in diese Box, sei es per Dribbling, sei es per Pass, sei es per Reingabe. Und ich glaube, das, was uns auch in dieser Saison immer wieder beschäftigt hat, ist das Thema Effizienz. Also wir haben jetzt immer wieder Spiele, sei es jetzt gegen Bayern 2, wo wir einen Expected Goals Wert von 3,71 erzielt haben, was finde ich sehr, sehr beachtlich ist. Und das Spiel geht 0-0 aus. Ja, aber das Spiel geht 0-0 aus. Und es ist halt immer so, ja, du kannst am Ende des Tages vom Spielstil sehr, sehr viel anlegen, die Spielerin in die Position bringen und am Ende werden wir durch Tore abgerechnet. Und da ist natürlich einmal der Schritt der Reife, der bei jeder Spielerin ja natürlich immer weiterläuft. Also du sprichst über Lisa Baum, die ist im Jahrgang 2006. Es sind natürlich dann Spielerinnen, die jetzt peu à peu in den ja, Altersbereich kommen, wo du dann auch ja top performst. Ne? Und wir haben auch viele Spielerinnen so im Jahrgang 2005 oder sei es 2003. Ich glaube, der Altersdurchschnitt am Anfang der Saison lag bei 21. So, da ist es natürlich irgendwo auch normal, dass man so im Bereich effizient vielleicht noch nicht top ist. Und da glaube ich, dass wir einfach weiter unser Spielmodell festigen wollen, aber ja, daraus noch mehr Kapital schlagen wollen oder mehr Profit. Und da gilt es dann auch aus einer Chance, die vielleicht ja außerhalb der Box ist, noch eher ein Tor zu machen. Es ist mit Sicherheit natürlich auch so, dass wir zum Beispiel im Sommer dann eine Spielerin verloren haben, die genau das mitgebracht hat, also Larissa Mühlhaus, die jetzt ja auch bei Werder Bremen spielt. Eine Spielerin, die aus vielen Positionen auch Tore machen konnte oder kann. Und ja, das müssen wir aber weiter ausbilden für uns, weiter forcieren. Weil ich glaube, wir schaffen es pro Spiel immer die Mannschaft zu sein mit mehr Torschüssen, mit mehr Abschlüssen, mit einem größeren Expected Goals Wert. Und daraus dann aber das entsprechende Ergebnis zu erzielen, da müssen wir einfach ansetzen.
Du sprichst das ja auch an jetzt mit Larissa Möhaus, aber auch Dana Markhardt ist das der Name. Hast ja auch Leistungsträger verloren in den Jahren und immer hast du einen Spieler gefunden, der irgendwie das ersetzt hat. Also und wie ist da jetzt der Austausch auch intern im Verein? Ich weiß ja, Kati war ja auch lange deine Sidewoman, wollte ich gerade sagen, Wingwoman. Auch was aus meinem Eindruck ist halt, das ist eine Expertin im Frauenfußball in Deutschland. Wie ist jetzt der Austausch? Also du hattest ja Walter, dann hast du mit Baumgart gehabt und auch mit Merlin. Gibt es da intern Austausch jetzt? Nicht, dass ich denke, dass weder Baumgart noch Merlin groß Scouting-Tipps haben für den Frauenbereich, aber wo kannst du da vielleicht Inspiration oder wo gibt es da einen vereinsinternen Austausch?
Ja, ich glaube, was immer wieder ein Moment ist, wo ich mich austausche, ist über Luik, also der Co-Trainer von Merlin. Der hat tatsächlich 7 Jahre meinen Bruder trainiert. Der ist natürlich auch schwer beschäftigt momentan, aber ja, also wenn ich ihm schreibe, dann nimmt er sich die Zeit für mich, das auf jeden Fall. Ich hatte auch eigentlich ihm mal abgemacht, dass ich nochmal hospitieren wollte. Ich habe es nicht geschafft natürlich. Ja, es ist, glaube ich, einfach immer für uns alle natürlich mit viel zu tun. Dennoch ist die Nähe da. Und wenn wir sind ja von den Standorten getrennt, dann auch beieinander sind, dann ist das total, ja, auch erwünscht und auch total offen. Trotzdem ist jetzt der Austausch nicht regelmäßig. Ich glaube, was wir immer wieder schaffen, ist, dass wir alle fußballverrückt sind und einfach so viele Spiele wie möglich schauen, sei es Frauenbundesliga oder ja in anderen Ligen natürlich auch. Und da einfach so viel wie möglich versuchen zu sehen und versuchen zu erkennen, okay, was ist jetzt wirklich dann Erstliganiveau? Was hilft uns dann im nächsten Schritt, ne? Ohne da jetzt irgendwie zu sehr aufs Gaspedal zu drücken, sondern immer in dem Rahmen zu bleiben, dass wir gesund wachsen. Ich glaube, das war für uns alle immer wichtig. Und das merkt man auch, dass für alle Personen, für alle handelnden Personen, das Thema Frauenfußball beim HSV einfach immer wichtiger geworden ist. Also wir finden immer mehr statt, wir werden immer mehr gesehen und ja, sind da einfach auf einem aufsteigenden Ast. Und ich glaube, das Entscheidende, immer mehr Wissen von uns. Spätestens nach dem Spiel wissen sowieso noch mehr von uns. Aber ich glaube, das ist halt das Schöne.
So dein Traineralltag, du bist Vollzeit, meine ich. Also dein Traineralltag ist halt wie ein Trainer morgens nochmal Nachbearbeitung des Spiels. Du hast, soweit ich jetzt mitverfolgen kann, hast du jetzt mit Sascha Kirstein mit ins Team bekommen. Aber ansonsten bist du immer noch der Einzige, der Vollzeit dabei ist?
Ja, also für uns ist die Arbeit tatsächlich recht professionell. Also wir starten die Woche meistens mit einer Analyse vom Spiel. Also je nachdem, ob wir Montag oder Dienstag trainieren, das kommt so ein bisschen auf den Rhythmus drauf an. Schauen wir uns dann an, okay, was haben wir überhaupt gemacht? Gehen dann eigentlich immer alle Spielphasen durch, auch die Standards. Haben natürlich irgendwie schon so ein vorgeprägtes Bild, was wir alle dann auch gebildet haben durch das Spiel. Wollen das natürlich dann immer nochmal challengen und gucken, okay, war das wirklich so? Oder ja, waren die Eindrücke dann doch anders, als wie sie dann wirklich waren? Und ja, bereiten darüber dann eine Nachbereitung vor. Da ist dann so, dass wir uns ja im Trainerteam zusammensetzen, alles durchdiskutieren, auch manchmal uns in 10 verlieren natürlich. Ich glaube, das gehört dazu. Sei es dann das ist einfach normal. So, und da hat dann auch zum Beispiel Kirsche, also mein Torwarttrainer, dann immer mal wieder eine andere Meinung. Ist total interessant, weil der darf natürlich dann auch ganz viel aus seiner Sicht mit reingeben und die will das auch, weil am Ende hat er viele Dinge auf dem Platz erlebt. Sei es als Torwart, aber du hast dann auch immer natürlich die andere Perspektive, weil du dich in den Stürmer natürlich super gut reinversetzen kannst. Und ist ja auch nicht umsonst so, dass oft häufig so Torschuss- und Stürmerübungen durch ihn dann geleitet werden. Und ja, mein Co-Trainer Ehren, der mir dann auf der inhaltlichen Ebene natürlich die meisten Szenen diskutiert, aber da sind wir dann immer einfach in einem sehr, sehr guten Austausch zusammen mit unserem Analysten Sander, der das alles immer sehr stark aufbereitet hat, sodass wir, also der kennt sozusagen unser Spielmodell. Man hat dann im Prinzip anhand des Spielmodells alle Reiter schon erstellt, sodass wir zu den Prinzipien alle Szenen schon haben, zu den Spielphasen und so weiter. Sodass wir dann eigentlich recht schnell da durchkommen. Und dann ja geht bei so einer Nachbesprechung natürlich immer ans Team dann irgendwann. Das heißt, wir haben irgendwie ein komprimiertes Video, was wir dem Team zeigen, wo wir Dinge durchbesprechen. Und ja, ich finde für mich als Trainer immer wichtig, je nachdem, wie das Spiel natürlich auch ausgegangen ist, danach nochmal in Einzelgespräche reinzugehen oder auch mal in Gruppengespräche, mal mit, mal ohne Video, mal so das einfach gut aufzubereiten. Und dann geht's auf den Platz. Häufig ist es so, dass bei dem Training nach dem Spiel meine Co-Trainer und mein Trainerteam ein bisschen mehr übernimmt als ich, weil ich da dann schon auch gerne nochmal beobachte. Zum einen natürlich, okay, es ist immer, finde ich, ein sensibles Training, wenn du auch ermüdet bist. Wie viel kannst du dann tatsächlich trainieren? Und da ist natürlich meine Verantwortung auch zu entscheiden, wann ist gut und wann können wir trotzdem nochmal ein bisschen in einen Reiz reingehen. Das ist dann immer so meine Aufgabe natürlich an diesem Tag. Und im Verlauf der Woche geht's dann weiter. Also wir sitzen dann meistens am Mittwoch nochmal zusammen und haben eine kleine inhaltliche Analyse, die trotzdem dann natürlich von dem Spiel, was wir vorher gespielt haben, handelt. Aber da geht's dann um einen kleinen Punkt, der uns am Wochenende auf jeden Fall besser macht. So, wir hatten jetzt zum Beispiel im Spiel nach Bayern 2, wo wir so einen guten Expected Goals Wert hatten, haben wir nochmal geschaut, okay, wir haben die Bälle schon auf Höhe Elberpunkt in der Assist-Zone quer gespielt. Ja, das ist zum Verwerten aber ein super schwerer Winkel. Das heißt, du hast trotzdem einen hohen Expected Goals Wert erreicht, aber es ist ja ein scheiß Winkel, um in den Ball reinzulaufen, um ihn reinzumachen. Das heißt, wir haben das natürlich dann im Video nochmal angeschaut, gesagt, okay, sucht Grundlinie und dann zurücklegen, um einfach den Stürmern zum einen natürlich mehr Zeit zu geben, sich zu positionieren, aber auch einen guten Winkel zu haben, um eine gute Fußstellung zu haben, um fest zu sein und ihn zu verwerten. Und da um dieses Thema haben wir dann tatsächlich auch eine Trainingseinheit gebastelt und haben das mit auf den Platz genommen. Und ja, finde ich dann auch am Wochenende jetzt gegen Bochum dann gut umgesetzt. Tatsächlich auch ein Tor mit Vorlage aus der Assist-Zone dann gemacht, das der Vicky Schulz auf Christine Meyer vorgelegt hat. Also da dann auch mal einen Trainermoment gehabt.
Und der ist immer wichtig.
Ja, immer wichtig, immer wichtig. Muss man den Spielern auch nochmal erzählen.
Genau.
Und ja, der Donnerstag ist dann bei uns, ja, ich sag mal, ein bisschen ruhiger. Bedeutet, also am Mittwoch trainieren wir dann schon auch ein bisschen mehr als 90 Minuten. Und am Donnerstag geht es tatsächlich so um dieses Spielgefühl. Also da wird geschossen, da wird verwertet, da wird gespielt im 4 gegen 4, 3 gegen 3, 5 gegen 5 oder auch mal in Umschaltsituationen im 3 gegen 2. Also da geht es einfach darum, den Fußball zu leben und mit Energie zu füllen. Also es ist vor allen Dingen ein energetischer Tag. Wenn dann am Mittwoch vielleicht noch ein bisschen ausdauernde Elemente sind, ist am Donnerstag eher alles auf Spannung und alles intensiv, alles knackig. Und ja, am Freitag ist es dann so, dass wir viel, ja, natürlich in kleinen Antritten unterwegs sind, aber auch da nochmal taktisch uns in Kleinigkeiten vorbereiten, wie wir pressen meistens. Teilweise ungewöhnlich, weil es ist natürlich relativ knapp vom Spiel und wir passen aber immer nur Kleinigkeiten an. Also wir wissen im Prinzip, wie wir gegen welches Grundmuster pressen wollen und haben dann nochmal so kleine Informationen für die Spielerin. Also an der und der Position ist ein falscher Fuß oder da ist dieses Bewegungsmuster häufig. Okay, das heißt, wir lenken vielleicht an der Stelle nochmal spezifisch so. Und das gehen wir im Prinzip in einem Pressingplan nochmal auf dem Platz durch. Das heißt, wir gehen einfach, okay, das Angriffspressing muss da durch, dann fallen wir ins Mittelfeldpressing, gehen das nochmal durch, dann gibt es den Ball einmal und dann gehen wir passiv durch, okay, was sind so typische Prinzipien, Muster? Und dann gibt es so einen Rundlauf, der einfach Sicherheit geben soll, sodass wir am Wochenende einfach in der Lage sind, abzurufen, was das angeht. Und am Ende geht es am Freitag häufig auch darum, ein gutes Gefühl zu holen und haben dann in den Vormittag gelegt, je nachdem, wie das individuell bei den Spielern möglich ist, auch nochmal Zeit für Individualisierung, also für Individualtraining, wo wir je nach Position, je nach Gruppierung einfach auch uns verbessern wollen. Nicht nur auf der individuellen Ebene, dass eine Spielerin sich irgendwo weiterentwickelt, sondern auch tatsächlich im Bereich Verbindungen. Also wir trainieren super gerne Verbindungen. Also du hast zum Beispiel von Lisa Baum trainiert, ja, das war bei uns eine super wichtige Verbindung, was unsere Linksverteidigerin mit der Linksflügelspielerin macht. Und wollen darüber halt ja auch einen Mehrwert erzielen, weil am Ende ist das Ganze immer mehr als die Summe seiner Teile. Und daran glaube ich tatsächlich, nicht nur in der Physik, sondern auch tatsächlich auf dem Fußballplatz. Also, und das wollen wir halt auch explizit trainieren. Also es gibt auch selten Zusammenstellungen im Training, die zufällig sind, sondern wir überlegen uns, welche Gruppen stellen wir zusammen, um welchen Mehrwert zu haben. Und sei es gegeneinander, weil dann vielleicht die beste Dribblerin mit der besten 1 gegen 1 Verteidigerin gegeneinander spielt, oder sei es, weil wir eine bestimmte Konstellation einfach ja verstärken wollen.
Also das hört sich nach sehr viel Training an. Wie viele Stunden hast du die Spieler zur Verfügung in der Woche? Also auf dem Platz, denn ich denke, eine Besprechung bei euch dauert dann auch um die Stunde rum?
Nein, ich versuche immer eine kurze Besprechung zu machen tatsächlich. Also ich kann mir nicht mal 10 Minuten zuhören, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ist das Ziel, da so kurz wie möglich zu sein, aber so lange wie nötig. Also schon auch, dass jede Spielerin sich wünscht, konkretes Feedback zu bekommen und auch die Details durchzusprechen. Aber ich habe es ja auch vorhin einmal angesprochen, die sind absolut gierig nach Inhalten und wollen besser werden. Es ist halt dann immer wichtig, die goldene Mitte zu treffen, wie lange sowas gehen kann. Also ich finde, länger als eine Viertelstunde wird dann auch irgendwann schwierig, wenn es rein um Inhalte geht. Wenn man dann springt zwischen unterschiedlichen Medien, dann geht das natürlich. Aber ich glaube, wenn es dann rein um die Videoanalyse geht, dann ist so eine Viertelstunde immer ganz gut, finde ich. Und wir nehmen uns dann ja nicht 8 Inhalte vor, sondern meistens ja so einen konkreten. Das heißt, ja, wir versuchen die Zeit zusammen so gut wie möglich zu nutzen, aber sind da jetzt nicht mega lange unterwegs. Also es ist dann doch noch human.
Du hast ja jetzt vorhin gesagt, dass einige von den Spielern noch zur Schule gehen und so. Wie läuft das ab? Habt ihr da feste Trainingszeiten oder wechselt sich das von vormittags auf nachmittags, abends und so weiter? Oder ist das relativ fest eingeplant?
Das ist relativ fest eingeplant. Also aktuell ist es so, dass wir um 17 Uhr trainieren. Das ist auch über die Jahre immer ein Stück nach vorne gerückt, weil natürlich die umso früher eigentlich, desto besser, was dann natürlich dann auch körperliche Verfassung angeht, aber auch Müdigkeit, aber auch Essen nach dem Training. Da haben wir uns jetzt immer Stück für Stück weiter nach vor getastet, um auch den Spielern natürlich die Möglichkeit geben, sich selbst und individuell so gut wie möglich zu professionalisieren, immer im Einklang der Themen, die sie noch so bewegt.
Das ist für mich immer noch ein großer Unterschied bei von Herren auf Frauenfußball halt, dass die Trainingszeiten halt was ganz anderes ist. Also wie gesagt, Kolding, Dänemark, Erstligamannschaft, Training war 17 Uhr im Winter, weil es nur einen Kunstrasen gab, dann sogar ab und zu mal 6:30 erst. Also, und das ist in der ersten Liga. Ich bin froh zu hören, dass es deutlich besser wird, auch beim HSV. Ja, letzte Frage vielleicht noch so fußballerisch. Wir haben vorhin so ein bisschen gesprochen über die Abgänge von Mühlhaus und Marquardt. Wie sieht das aus mit Scouting? Hast du eine Person zur Verfügung, wo du sagen kannst, fahr mal hin, guck dir das Spiel mal live an? Oder wie funktioniert sowas so ganz bodenständig? Bekommst du da die eine Wunschliste freigestellt, die sagt, hey, ich hätte gern einen Stürmer, einen Mittelfeldspieler und einen Weltklasse-Torwart? Oder wie stellt man sich das so vor?
Am Ende des Tages sind wir als Staff alle damit mitverantwortlich. Also wir sind alle sehr fleißig, schauen viele Spiele, haben natürlich auch Spielerinnen, die wir einfach so schon mal beobachtet haben und gesagt haben, ja, okay, die ist interessant und die könnte auch zu unserer Art und Weise Fußball passen. Und da sind wir dann einfach immer blitz unterwegs und schauen uns das natürlich an und überlegen, okay, wer könnte passen. Ja, natürlich ist es mittlerweile auch so, dass wir über Video natürlich auch noch mehr Spielerinnen beobachten können und da einfach immer up-to-date bleiben und dann versuchen, so gut es geht, Entscheidungen zu treffen. Am Ende des Tages, das schaffen wir immer wieder gut, sind wir, finde ich, auch ein Ausbildungsverein. Also wir haben es echt über die Zeit auch geschafft, unsere eigenen Talente immer wieder zu entwickeln. Das ist natürlich nicht ganz wegzudenken, sozusagen, dass man auch externe Transfers hat, weil dafür geht es dann auch recht schnell und dafür ist die erste und zweite Liga dann einfach auch vom Niveau her doch recht gut. Aber ich glaube, wir haben jetzt über die Jahre immer wieder eigene Talente rausgebracht. Sei es eine Lisa Baum, sei es jetzt gerade bei uns eine Leni Eggert. Also ich glaube einfach viele Spielerinnen, die von uns rangeführt werden oder wurden. Und das ist natürlich dann auch immer wieder Ziel, weil ich glaube, das ist am Ende des Tages im Frauenbereich noch sehr, sehr gut umsetzbar, dass wir ja auf unsere eigene Ausbildung sozusagen Wert legen, weil wir können halt auch die Inhalte, die teilweise recht komplex sind, auch von unserem Spielmodell, die sind schon implementiert dann auch in der U20 und auch in den jüngeren Teams. Und das ist natürlich ein Vorteil, den wir dann haben, dass wir da einfach gut an einem Strang ziehen.
Ich komme da jetzt einfach mal rein in das Gespräch. Marvin, weil du eben auch sagtest, du tust dich schwer, dir selber länger als 10 Minuten zuzuhören. Also mir geht das nicht so. Ich finde das irre spannend und interessant, insbesondere weil du die verschiedenen Facetten so ein bisschen mir angerissen hast. Also du hast des Öfteren vom großen Ziel der Professionalisierung gesprochen. Du hast von der spielerischen, sportlichen Entwicklung gesprochen, aber auch an der einen oder anderen Stelle davon gesprochen, eben gesund wachsen zu wollen und eben nicht sozusagen anorganisch jetzt zu versuchen, nach den Sternen zu greifen. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, als du erzählt hast, und ich so ein bisschen versucht, das Ganze mal in so kurz-, mittel- und langfristiges, ja, so Zielbild sozusagen, so eine Zukunftsutopie für den Frauenfußball beim HSV mir zusammen zu denken. Über allem steht natürlich vermutlich immer auch so ein bisschen das Ziel des Aufstiegs in die Bundesliga. Und jetzt treibt mich so ein bisschen der Gedanke um, die kurz- und mittelfristigen Ziele, Professionalisierung, sportliche Entwicklung, das ist so eine Henne-Ei-Frage jetzt. Bedarf es eines Aufstiegs in die Bundesliga, um die Professionalisierung und die sportliche Entwicklung tatsächlich nochmal so zu boosten, dass man dahin kommt, wo man hin möchte? Oder ist es vermutlich, dass der Aufstieg am Ende die logische Konsequenz aus eben Professionalisierung und sportlicher Entwicklung ist? Oder ist es tatsächlich eine so eng verbundene Wechselwirkung, dass das kaum oder gar nicht trennbar ist?
Ich fange mal an bei den Zielen, die ich beeinflussen kann.
Gern.
Und das sind die kurzfristigen Ziele. Und da steht für mich morgen an, dass ich eine gute Besprechung machen muss, eine gute Videobesprechung und Tag für Tag dann auch ein gutes Training auf den Platz bringen muss. Und ich glaube, wir im Staff sind sehr, sehr gut da drin, genau an diesen kurzfristigen Zielen auch zu denken und einfach voranzutreiben, was wir vorantreiben können. Dass da drüber eine Mittelfristigkeit steht, dass wir als Verein auch dann den Schritt in die nächste Liga gehen wollen, das ist klar. Wir müssen auch nach höherem streben, das ist ja logisch. Ich glaube, sonst brauchen wir das nicht machen. Mhm. Wir wollen uns verbessern, sonst brauche ich auch nicht so akribisch in der Tag-für-Tag-Arbeit arbeiten. Und deswegen geht es für mich Hand in Hand. Also ich muss aus jedem Tag das Beste rausholen, ich muss aus jeder Spielerin das Beste rausholen, ich muss aus unserem Team das Beste rausholen. Und das ist sowieso die Grundvoraussetzung für alles andere. Und dann ist es natürlich so auch, dass wir als Verein dafür sorgen, ja, dass sich die Strukturen immer weiter verbessern und professionalisieren. Aber jetzt für den Tag ist es sowieso so, dass ich das Maximale rausholen muss. Und ja, dass umso mehr Output ich sowieso aus dem Moment habe, desto besser und einfacher werden die anderen Dinge. Das ist natürlich auch logisch. Und deswegen haben wir immer wieder so diese Entwicklungsziele für uns im Staff. Also was wollen wir verbessern, was können wir verbessern und was können wir auch beeinflussen? Auf was müssen wir vielleicht auch nochmal hinweisen, um am Ende des Tages eben halt genau den maximalen Output zu haben?
Du hast jetzt gerade über die Verbesserung auch von Strukturen gesprochen. Und das vielleicht einmal nochmal den Blick über das nächste Wochenende jetzt hinaus, auch wenn es schwerfällt wahrscheinlich aktuell. Im Zusammenhang mit dem HSV und dem Herrenfußball kriegt man immer mal mit. Ich habe jetzt vor kurzem eine Home-Story mit Daniel Heuer-Fernandes gesehen, der dann auch gesagt hat, ja, er spielt beim HSV, einem Zweitligisten, aber das Ganze drumherum, das ganze Umfeld, aber eben auch die Möglichkeiten und vor allen Dingen die Bedingungen des täglichen Arbeitens sind eigentlich erstklassig, beziehungsweise sind herausragend für einen Zweitligisten. Wenn ich jetzt auf die zweite Bundesliga der Frauen gucke, dann sind das 14 Mannschaften und man kann es so ganz Pi mal Daumen trennen. Ungefähr die Hälfte der Mannschaften sind zweite Mannschaften von Bundesliga-Teams, also Freiburg, Frankfurt, der FC Bayern. Dann sind da noch Bochum und Gladbach, also auch quasi Mannschaften, die eine erfolgreiche Herrenmannschaft mit dabei haben. Und die andere Hälfte sind eben Mannschaften, die das nicht haben. Würdest du sagen, dass dieses Bild der Herren, dass man sagt, die Voraussetzungen beim HSV sind für einen Zweitliga-Verein überdurchschnittlich gut? Trifft das auf die Frauen in der Peergroup Frauen, zweite Bundesliga auch zu? Oder ist das auch Teil der strukturellen Entwicklung, dass man sich dahin arbeitet, beziehungsweise wenn man erstklassige Strukturen hat, dann auch erstklassig spielt?
Ja, ich glaube, was man vielleicht einmal vorneweg sagen muss, ist, dass unsere Liga total eng ist. Mhm. Also ich sehe es jetzt ja wieder an den Ergebnissen am Wochenende. Also Union Berlin spielt gegen Bayern 2:2. Und das zeigt, dass in der Liga so Kleinigkeiten den Ausschlag geben können. Und ja, ich glaube, vor allen Dingen halt auch jeder jeden schlagen kann. Also es ist total markant, dass immer wieder solche Ergebnisse dann einfach passieren. Und ich glaube, was wir über die Jahre immer wieder forciert haben, ist, die Strukturen immer mehr in die Richtung zu bewegen, dass sie uns helfen, genau Ergebnisse zu erzielen. Aber das ist ja genauso an dem Ergebnis von Union Berlin, die, glaube ich, auch dann schon, was Strukturen angeht, sehr, sehr weit sind, dass das nicht alles ist. Ja, Wahrscheinlichkeiten werden verschoben, aber am Ende muss ich meine Wahrscheinlichkeiten nach oben schrauben. Und das ist dann vielleicht doch nochmal die Art und Weise, wie ich presse oder die Art und Weise, wie ich mit einer Spielerin nochmal spreche. Das ist das, was ich beeinflussen kann. Und ja, ich glaube, der Verein hat es über die Jahre dann immer wieder gemacht, dass sie ja, die Hebel, die wir bewegen konnten, einfach bewegt haben. Ich finde ein gutes Beispiel zum Beispiel die Spielstätte, also dass wir jetzt sozusagen in unseren Regularien, also in unserem normalen Spielalltag neben dem Volkspark spielen. Was finde ich schon ein total gutes Zeichen ist dafür, dass ja alles irgendwie noch enger zusammen ist. Man dieses Symbol hat, okay, wir sind ein Verein und strahlen das einfach noch mehr aus. Aber auch natürlich die Rasenqualität auch einfach sehr, sehr gut ist und ja, der Platz sehr, sehr schnell ist, was unserem Spiel und unseren Spieltypen auch sehr, sehr in die Karten spielt. Also insgesamt dann einfach auch sinnvoll und ja, finde ich ein gutes Symbol für kleine Strukturen, die sich immer wieder verbessern.
Ja, super, dankeschön. Dann lass uns doch so ein bisschen Richtung Abschluss bei dem bleiben, was du beeinflussen kannst und was wirklich ausschließlich oder nahezu ausschließlich in deiner Macht liegt. Und jetzt tatsächlich in den Tunnel gehen und mit Blick auf den kommenden Sonntag nochmal eine Sache, die mich wirklich interessiert. Du hast vor bummelig 35, 40 Minuten gesagt, dass im Grunde genommen jetzt mit jeder Minute, die vergeht, die das Spiel oder der Anpfiff am Sonntag gegen Werder näher rückt, das Ganze präsenter wird und auch für dich noch kribbeliger wahrscheinlich wird, jetzt von Stunde zu Stunde in der Woche. Man hört ja häufig Fußballer, FußballerInnen, Floskel, wir denken von Spiel zu Spiel und für das nächste Spiel gibt es auch nur 3 Punkte und. Jetzt ist das natürlich ein Pokalspiel, das ist was anderes, aber es ist völlig klar, dass das kein normales Spiel ist. Für dich nicht, für euch nicht, für jeden HSV, für jede HSVerin nicht. Würdest du trotzdem sagen, es macht Sinn, zu einem gewissen Maß zu versuchen, dieses Spiel in der Vorbereitung so anzugehen, wie jedes andere auch? Oder sagst du von vornherein, das hat überhaupt gar keinen Sinn, weil es einfach so exorbitant anders ist, 57.000, das macht gar keinen Sinn, das ist überhaupt nicht möglich?
Ja und nein. Also ich finde, beides hat seine Berechtigung. weil ich gerade, weil wir halt von unseren Inhalten überzeugt sind, sollten, was das angeht, so wenig wie möglich anders machen. Also nicht anders trainieren, wir werden uns nicht anders vorbereiten, wir werden genauso akribisch sein, so wie immer. Und für die Spielerin, was das inhaltlich angeht, alles gleich lassen. Aber du sagst es, am Ende ist es ein besonderes Spiel und nicht nur ein besonderes Spiel, sondern wirklich besonders. Ich glaube, das Wort kann man gar nicht so sehr hervorheben. Es ist wirklich besonders.
Historisch, ja.
Ja, total. Was ich mir wünsche für uns als Team ist, dass wir, und man sagt das immer so, genießen, aber ich habe mir das auch im Viertelfinale gesagt und ich dachte so, ja, ich war trotzdem ziemlich im Tunnel dafür und ich will es wirklich genießen und ich will das nochmal anders spüren, ich will jeden Pass spüren, ich will das so, es soll in einer guten Erinnerung bleiben und klar, ich möchte auch das beste Ergebnis erzielen, das ist logisch und dafür muss ich die Dinge in dieser Woche so machen, wie ich sie sonst auch mache und ich glaube, das gehört auch dazu. Trotzdem weiß jeder, dass wir natürlich da auch schon Besonderes geschafft haben. Ich glaube, wir hatten das im Viertelfinale, wir waren das erste Frauenteam im Volkspark. So, total was Besonderes und das macht man sich so gar nicht bewusst und wahrscheinlich wird mir das auch erst richtig bewusst, wenn die Saison vorbei ist und man da irgendwie auf die Bilder nochmal guckt und denkt, da war ich ja Trainer oder da waren wir als Team. So, und ich finde, das ist immer ganz gut. Mein Analyst hat dann als Bildschirmschoner auf seinem Laptop immer uns vor der Nordkurve, wie wir da stehen und feiern mit den Fans und denkst so, das waren ja wir. Sonst sehe ich die immer nur, wenn im Fernsehen die Bilder und das waren aber wir. Ja. Das sind meine Spielerinnen und ich hoffe einfach, dass ich dann während des Spiels nicht zu sprachlos bin, sondern die Kontenance wahren kann und alles so gut wie möglich beeinflussen kann. Und das werde ich auf jeden Fall versuchen, an der einen oder anderen Stelle mal durchzuatmen, um präzise zu bleiben und trotzdem zu genießen und trotzdem maximale Sportlichkeit zu erreichen.
Dann, ich glaube, da sind wir alle mit glühenden blau-weiß-schwarzen Herzen mit dabei und drücken dir und jedem von euch die Daumen, dass das genauso funktioniert. Und ich finde es fantastisch, wie du das Bild aufzeichnest, zum einen die Überzeugung von dem, was man tut, dass es richtig ist, was ja dann dazu führt zu sagen, das hat uns bis hierhin gebracht, kann so falsch nicht sein, da bleiben wir am Ball, aber eben auch den Moment mitzunehmen, weil ich glaube, alles andere wäre auch töricht, wenn man so etwas Besonderes hat, also jetzt von außen betrachtet ist das so und wir können hier nicht in die Glaskugel gucken, aber und Wünsche können wir auch nur bedingt erfüllen, aber wenn du dir eine Schlagzeile, die du am kommenden Montag in der Zeitung lesen könntest, einfach mal so in großen Lettern jetzt aus dem Stein meißeln könntest. Was steht nächsten Montag in der Zeitung, wenn es nach dir geht?
Die HSV-Frauen haben ihr Spiel zu 100% auf den Platz gebracht. Bin ich glücklich.
Das finde ich fantastisch. Und ich glaube, da schließen wir uns alle an. Lieber Marvin, vielen lieben Dank für deine Zeit. Für dich und deine Mädels wünschen wir vom Volksparkgeflüster für Sonntag den maximalen Erfolg. Wäre toll, wenn wir in näherer Zukunft vielleicht sogar in ähnlicher Runde nochmal zusammenkommen könnten und über verschiedene große Erfolge des HSV bei den Damen, bei den Herren zusammen sprechen können. Das hat riesen Spaß gemacht für euer Projekt Bundesliga-Aufstieg, für die weitere Entwicklung. Bleiben wir eng am Ball, bleiben wir bei euch, drücken wir euch die Daumen. Allen unseren treuen Hörerinnen und Hörern hoffen wir, dass die Folge euch genauso gut gefallen hat, wie sie uns gefallen hat, jetzt gerade bei der Aufnahme. Vielleicht trifft man den einen oder anderen ja mal im Volkspark, am Volkspark, bei einem der Spiele von unseren Mädels. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und nur der HSV.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.